Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Damit es unserer Welt besser geht, müssen Bäume her. Bäume sind natürliche CO2-Speicher, klar, also gut, um den Klimawandel zu verlangsamen. Ein Forscherteam der ETH Zürich sagt heute, da ist noch Platz auf unserer Erde. Ein Drittel der jetzigen Waldfläche könnte noch zusätzlich dazukommen.
Ich glaube schon, dass wir immer noch vor allen Dingen in den Bundesländern, die nicht so viel Wald haben, also Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, dass wir da sicherlich noch Platz haben. Und was eine schöne Alternative ist, was auch in manchen Teilen von Deutschland schon ausprobiert wird, auf Brachflächen.
Maike Wanders von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Mit ihr sprechen wir übers Aufforsten bei uns. Wir blicken auch nach vorne. Diese Woche Sonntag gibt es eine wichtige Konferenz in Doha, der Hauptstadt von Katar. Deutschland und Katar bringen dort Vertreter der verfeindeten Konfliktseiten in Afghanistan zusammen, also Vertreter der afghanischen Regierung und Vertreter der Taliban. Es könnte ein kleiner Schritt Richtung Frieden sein. Unsere Korrespondentin Silke Dittrich dämpft jedoch die ganz großen Erwartungen.
Wir haben auf keinen Fall Frieden am Dienstag. Also diese Hoffnung kann, glaube ich, niemand sich machen. Aber es ist ein minimaler Schritt.
Außerdem schauen wir uns an, gegen wen da eigentlich die Staatsanwaltschaft nach der Pegida-Demo in Dresden von dieser Woche ermittelt. Vielleicht habt ihr es auch in eurer Timeline heute gehabt, das Video mit den strafbaren, expliziten Aussagen zum Mordfall Walter Lübcke. Was ist da genau passiert auf dieser Demo? Auch das ist heute ein Thema bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Diese Woche Sonntag und nächste Woche Montag findet in Doha, Hauptstadt von Katar, ein Treffen statt. Organisiert von Deutschland und Katar. Es geht um Frieden in Afghanistan. Davon ist man momentan weit entfernt. Am Montag haben die Taliban in Kabul einen Anschlag mit Autobombe verübt. Mindestens 6 Tote und mehr als 100 Verletzte, darunter auch 50 Schulkinder. Das ist die schlimme Bilanz. Der deutsche Afghanistan-Sondergesandte Markus Potzel hat am Dienstag gesagt, Afghanistan steht an einem entscheidenden Moment, um einen Frieden näher zu kommen. Sprechen wir darüber mit unserer Korrespondentin für Afghanistan, mit Silke Dittrich. Grüß dich, Silke.
Hallo, guten Abend.
Es werden Vertreter der afghanischen Regierung und Vertreter der Taliban bei diesem Treffen wohl erwartet. Das heißt aber, sie sollen als Privatpersonen da teilnehmen und nicht in ihrer offiziellen Funktion. Was steckt da dahinter?
Ja, das klingt natürlich erstmal so ein bisschen skurril. Aber die Taliban, die haben bislang immer gesagt, mit der afghanischen Regierung, mit der reden wir nicht. Die sind ja nur Marionetten der USA. Also reden wir lieber gleich mit den Puppenspielern. Also die haben ja sowieso das Sagen. Und die haben sich tatsächlich bislang, die Taliban und die USA, immer getroffen. Aber klar ist natürlich auch, wenn es um Frieden in Afghanistan geht, dann wird das nicht ohne Regierung verhandelt werden können. Und ich würde mal so sagen, das ist wie so eine Kompromisslösung. Also die Taliban können immer noch sagen, so richtig offiziell reden wir ja nicht mit der Regierung. Und die afghanischen Regierungsvertreter, die sagen, endlich sind wir aber mal mit dabei am Tisch. Mhm. Weil eigentlich im Land und bislang noch, du hast es gerade eben gesagt, bekriegen die sich eigentlich noch.
Geht es denn da auf dieser Konferenz Sonntag, Montag wirklich ums große Ganze oder was wollen die besprechen?
Das ist echt eine gute Frage, weil wir wissen noch nicht mal, wer alles kommt oder genau eingeladen ist. Im April sollte es so ein Treffen eigentlich schon mal geben. Das ist in letzter Sekunde geplatzt. Deswegen wollen das jetzt alle verhindern. Es gibt kaum Details. Was wir wissen ist, dass die Teilnehmer Funktionen in der afghanischen Regierung haben oder hatten. Es sollen auch Leute aus sämtlichen ethnischen Gruppen vertreten sein aus Afghanistan. Leute, die gesellschaftlich wichtige Rollen haben. Das Auswärtige Amt aus Deutschland sagt, es sei ein breiter Querschnitt der afghanischen Gesellschaft. Und die sollen jetzt quasi darüber reden, was für einen Friedensprozess für jeden aus seiner Sicht jetzt wichtig ist.
Welche Rolle hat da Deutschland in dieser ganzen Geschichte? Weil Deutschland organisiert das ja anscheinend.
Ja, genau. Die organisieren das auf jeden Fall. Die afghanische Regierung war halt total verzweifelt, weil es ja eben immer diese Treffen zwischen den USA und den Taliban gegeben hat und die nicht mit dabei waren. Wir haben schon zweimal wichtige Friedenskonferenzen für die Afghanen organisiert, also wir Deutschen in Bonn. Deshalb, glaube ich, haben die gedacht, das könnten wir jetzt nochmal tun. Allerdings wird das jetzt so ablaufen, es wird kein deutscher Vertreter bei diesem Dialog direkt mit dabei sein. Also beim Auswärtigen Amt sagen die, sobald da alle an einem Tisch sitzen, werden die Deutschen sofort den Raum verlassen, damit die Afghanen nur unter sich reden können. Und dann zahlt Deutschland so zusammen mit Katar quasi die Reisekosten und die Spesen für diese ganzen Teilnehmer.
Die ermöglichen das also sozusagen.
Genau. Ja.
Wie schätzt du das ein? Welche Hoffnungen können sich die Menschen in Afghanistan von diesem Treffen Sonntag, Montag machen?
Wir haben auf keinen Fall Frieden am Dienstag. Also diese Hoffnung kann, glaube ich, niemand sich machen. Aber es ist ein minimaler Schritt. Also die afghanische Regierung, die feiert das jetzt natürlich jetzt ziemlich ab, weil sie sagen, endlich sitzen wir da an einem Tisch. Aber wie gesagt, die Taliban und die USA, die verhandeln seit Monaten schon. Und zwar nur über zwei verschiedene Punkte. Der eine Punkt ist, dass die USA und alle ausländischen Soldaten Afghanistan verlassen sollen. Das sagen die Taliban. Und dann sagen die USA, ja, aber wir möchten gerne, dass ihr uns noch gewährleistet, dass auf keinen Fall Terroristen in eurem Land sind. Und nur über diese zwei Punkte verhandeln die schon über Monate. Das heißt also, so dieses große und ganze Frieden und ob es mal zu einem Friedensvertrag und zu Verhandlungen kommt, da stehen wir total am Anfang noch.
Also ein kleiner Schritt sozusagen. Deutschland und Katar wollen bei einer Konferenz diese Woche Sonntag und Montag Vertreter der verfeindeten Konfliktseiten dort in Afghanistan zusammenbringen. Informationen dazu waren das von unserer Korrespondentin Silke Dittrich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke eine Folge von Hass und rechter Hetze? Das ist eine spannende Frage und darüber ist schon viel diskutiert worden. Ein Rechtsextremist wurde verdächtigt, den Mord begangen zu haben. Jetzt gibt es Aussagen zu der Tat, die nicht nur Politiker schockiert haben, sondern inzwischen auch die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Aussagen von Anhängern der rechten Pegida in Dresden. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich es genauer angeschaut für uns. Worum geht's genau?
Ja, es geht um Statements von Pegida-Demonstranten aus einem Fernsehbeitrag. Das ARD-Magazin Kontraste wollte wissen, wie die Pegida-Anhänger über den Mord an Walter Lübcke denken, ob sie vielleicht eine Mitverantwortung bei Rechtspopulisten sehen oder auch bei Pegida selbst. Auf den Demos wurde schließlich auch gegen Lübcke gehetzt. Hier sind drei Beispiele aus dem Beitrag, der gestern Abend zum ersten Mal gesendet wurde.
Dann ist das ja eigentlich bald eine menschliche Reaktion.
Der Mord ist eine menschliche Reaktion?
Wie es in den Wald reingerufen wird, so schallt es wieder raus.
Ich muss mich bei Frau Merkel bedanken. Sie hat doch den Hass auf die Politiker geschürt. Sie hat das zu verantworten.
Im Vergleich zur linksextremen Gefahr ist ein Mord, was weiß ich, alle zwei, drei Jahre aus irgendwelchen Hassgründen relativ normal.
Also von Bedauern keine Spur, auch nicht bei Pegida-Chef Lutz Bachmann. Der wollte sich gar nicht zu dem Thema äußern, auch nicht nach mehreren Nachfragen des ARD-Teams. Der Fernsehbeitrag hat jetzt Folgen, du hast es schon erwähnt. Mhm. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat mehrere Verfahren eingeleitet.
Warum konkret?
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagt, dass ermittelt wird wegen der Billigung von Straftaten. Und es wird auch geprüft, ob Volksverhetzung dazukommt oder die Verunglimpfung des Ansehens Verstorbener. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass sie selbst die Initiative zu den Ermittlungen ergriffen hat. Ob auch Anzeigen gegen Pegida-Anhänger gestellt wurden, ist momentan noch nicht bekannt.
Kommen wir nochmal zurück auf die Pegida-Demo, bei der das Fernsehteam da unterwegs war. Was wir in unseren Timelines heute sehen, ist zum Teil ja nur eine verkürzte Darstellung, ein kurzes Video dazu. Du hast dir das ganz angeschaut. Wie lässt sich die Stimmungslage da beschreiben?
Also es ist schon sehr eindeutig, dass Trauer um Lübcke bei Pegida überhaupt keine Rolle spielt. Gegen den CDU-Politiker war bei den regelmäßigen Demos immer wieder gehetzt worden. Und auch nach dem Mord werfen ihm immer noch Pegida-Anhänger eine Aussage aus dem Jahr 2015 vor, die möglicherweise ja das Motiv für den Mord an Lübcke war.
Ich sehe den Herrn Lübcke als Volksverräter. Wer seinem eigenen Volk empfiehlt, auszureisen, wenn ihm die Flüchtlingspolitik nicht passt, das ist für mich ein Volksverräter.
Und was auch mehrere Pegida-Anhänger gesagt haben, die Gefahr von links, die sei schlimmer. Rechte Gewalt, wie der mutmaßlich rechtsextrem motivierte Mord an Walter Lübcke, wird dagegen runtergespielt.
Welche Reaktionen gibt es denn auf das, was wir da gehört haben von Politikern?
Ja, auf Twitter gibt es einige Statements, zum Beispiel von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Der CDU-Politiker fragt da, in was für Zeiten leben wir, in denen vor laufender Kamera offen ein Mord gutgeheißen wird? Was muss in der Erziehung dieser Menschen falsch gelaufen sein, dass sie selbst im Tod nicht ihren Hass einstellen? Und der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD, der hat gefordert, Pegida vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Dulich sagte, wer schon wieder anfängt, einzuteilen, wer lebenswert ist und wer nicht, bereitet den Weg, der schon einmal zu Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung führte.
Pegida-Anhänger und ihre Aussagen zum Mord an Walter Lübcke. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesen Fällen. Informationen dazu waren das aus unserer Nachrichtenredaktion von Peter Neuhaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Drittel unserer Erde ist noch frei. Frei für Bäume, die gepflanzt werden könnten, um das Klima zumindest ja so ein bisschen zu schützen. Bäume, das wissen wir, die speichern ja natürlich CO2. Das rechnen so zumindest die Forscher der ETH Zürich heute vor. Platz sei wohl noch genug auf dieser Erde, sagen sie, vor allem in den USA, Kanada, Brasilien oder Russland. Was ist bitteschön mit Deutschland? Gibt es denn bei uns irgendwo Flächen, weiß nicht, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, die noch frei sind, wo wir aufforsten können? Sprechen wir drüber mit Maike Wanders von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Schönen guten Tag, Frau Wanders.
Guten Abend.
Was sagen Sie, haben wir in Deutschland noch Platz für mehr Bäume, mehr Wald?
Ich denke, ein bisschen Platz haben wir noch. Aber wir haben natürlich eine große Konkurrenzsituation zur Landwirtschaft und vor allen Dingen auch zum Siedlungsbereich. Ne? Mhm. Wenn wir überlegen, jeden Tag ungefähr gehen fast 60 Hektar bei uns immer noch verloren für Siedlungsflächen und Verkehrsflächen.
Mhm. Das heißt, wir müssten im Endeffekt da eine politische Lösung finden für pro Baum. Aber machen wir es mal geografisch. Wo könnten die Bäume denn stehen?
Ja, ich glaube schon, dass wir immer noch vor allen Dingen in den Bundesländern, die nicht so viel Wald haben, also Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, dass wir da sicherlich noch Platz haben. Und was eine schöne Alternative ist, was auch in manchen Teilen von Deutschland schon ausprobiert wird, auf Brachflächen. Also Flächen, die wir ehemals genutzt haben und die jetzt leer stehen, wie Güterbahnhöfe, die nicht mehr benutzt werden, dass wir da wieder überlegen, ob man da nicht wieder Wald hinpacken kann.
Und geht das denn so einfach? Kann man da einfach ein paar Setzlinge nehmen, einpflanzen und dann kommt der Wald?
Ja, so einfach ist es eben leider nicht. Und das ist ja auch das, was uns 2018 gezeigt hat. Also die Forstleute haben ja große Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben wunderschöne Waldflächen gehabt, die leider durch die Dürre, durch Stürme, durch den Borkenkäfer verloren gegangen sind. Das heißt, wir haben momentan eh schon gefühlt weniger Wald, als wir das noch 2017 hatten. Da haben wir also ein kleines Problem, den Wald, den wir haben, überhaupt erstmal zu erhalten. Mhm. Zum einen aufgrund der Wetterextreme, aber eben auch was mit Verkehrsprojekten angeht, wo immer wieder mal Wald gerodet wird, um da doch noch irgendwie ein Einkaufszentrum hinzustellen. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird denn das Klima in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten? Mhm. Weil so ein Baum, der braucht halt ein bisschen, bis der wächst. Mhm. Und wir müssen jetzt wissen, welches Klima wir in 80 Jahren haben, wenn der Baum groß und erwachsen ist.
Mhm. Welche Art von Bäumen eignen sich denn da besonders gut? Ist das irgendwie Mischwald? Brauchen wir da irgendwie Laubbäume? Weiß man das, was besonders viel CO2 bindet?
Ja, das hat mit dem CO2-Binden, da würde man natürlich eher Bäume nehmen, die ziemlich schnell wachsen. Mhm. Dazu gehört die Fichte. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, und das merken wir nicht erst seit letztem Jahr, sondern das wissen die Forstleute natürlich schon deutlich länger, dass die Fichte nicht überall hingehört. Und das ist bei anderen Baumarten genauso. Das heißt, man muss schon immer genau gucken, welchen Standort haben wir da, wie viel Wasser ist da,
Was heißt, die Fichte darf nicht überall hin? Ist sie so ein anspruchsvoller Baum oder wie?
Ja, die Fichte ist gar nicht so, ja schon auch anspruchsvoll, aber gar nicht so sehr. Aber wir haben das Problem, wenn es der Fichte quasi zu warm wird, wenn es zu trocken wird, dann kann die sich gegen den Borkenkäfer nicht mehr wehren. Und dann haben wir genau das, was wir eben im letzten Jahr hatten. Wir hatten die Stürme, wir hatten diese unsägliche Dürre und die Fichte konnte sich gegen den Borkenkäfer, gegen diese Massenvermehrung, und die ist ja jetzt noch nicht abgeschlossen, kann die sich nicht mehr wehren. Und dann sind ja wirklich hektarweise Wald wieder weg. Da haben wir also nichts gewonnen.
Was sagen Sie denn zu dem Wald oder dem Begrünung in den Städten? Ist das auch was dem Klima oder der Klimaveränderung zugutekommt, dahingehend, dass es vielleicht den Klimawandel verringert?
Ich glaube, das in den Städten ist vor allen Dingen etwas, was uns zugutekommt, dass wir dafür sorgen, dass die Städte sich einfach nicht mehr so sehr erhitzen. Denn je mehr Grün wir in der Stadt haben, desto besser ist die Temperatur und das Klima innerhalb der Stadt, was erstmal den Menschen, die da wohnen, zugutekommt. Und dann natürlich insgesamt auch jeder Baum bindet Kohlenstoff, also CO2. Jeder Baum tut also quasi dem gesamten Klima gut. Mhm. Wir werden aber mit den Stadtbäumen allein, werden wir jetzt nicht den Klimawandel aufhalten können.
Mhm. Maike Wanders von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, ganz lieben Dank fürs Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, inwieweit eine Aufforstung in Deutschland was bringen kann, weil heute aus Zürich zu hören ist, dass ein Drittel unserer Erde noch mit Wald frei sind, beziehungsweise noch frei sind für Wald und man da noch ordentlich aufforsten kann. Danke fürs Gespräch, schönes Wochenende.
Dankeschön, auch so.
Und wie dieses Forscherteam aus Zürich das errechnet hat mit der Erde und der freien Fläche, das könnt ihr nachhören. Das war Thema unserer Frühsendung Hielscher oder Hase. Den Beitrag dazu, den findet ihr natürlich auf unserer Seite deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dürre ist ja auch in diesem Sommer schon wieder Thema bei uns. Vor allem in Gebieten im Osten von Deutschland ist es ein Problem, dass die Böden ausgetrocknet sind. und es im Winter, im Frühjahr nicht genügend geregnet hat. Ja, schon jetzt auch wieder. In einigen Regionen rund um Berlin dürfen Leute schon jetzt ihre Gärten wohl nicht mehr wässern. Jetzt sagt das Bundesumweltamt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es in Zukunft noch mehr Streit ums Trinkwasser gibt, weil die Landwirtschaft wahrscheinlich mehr Wasser verbrauchen könnte als bisher gedacht. Verena aus unserem Team hat sich das Thema für uns genauer angeschaut. Ist das Wasser schon jetzt so knapp, dass wir uns Sorgen machen müssen?
Nein, das nicht. Also sowohl Umweltbundesamt als auch Verbände der Wasserwirtschaft sagen, dass es keinen Wassermangel gibt in Deutschland, weil das grundsätzliche Reservoir an Grundwasser wirklich sehr, sehr groß ist. Aber die Experten gehen davon aus, dass sich der Grundwasserspiegel nach dem Dürresommer im vergangenen Jahr noch nicht wieder erholt hat. Und weil es einfach seit 3 Jahren zu wenig geregnet hat, hat er sich nicht ordentlich aufgefüllt wahrscheinlich. Es gibt noch keine konkreten Zahlen, aber das ist die Vermutung. Grundwasser, muss man vielleicht sich nochmal vor Augen führen, wird ja gebildet durch Regenwasser, das im Boden versickert. Dabei wird es dann gereinigt und schön sauber und kommt dann in tieferen Bodenschichten an, sammelt sich da. Und naja, in so einer Situation, wie wir es jetzt gerade haben, 3 Dürresommer in Folge, das gab es laut Bundesumweltamt einfach noch nicht.
Und aus dem Grundwasser kriegen wir dann wiederum unser Trinkwasser, ja?
Ja, genau. Grundwasser, das wird für die Trinkwassergewinnung genutzt. Außerdem kommt dazu je nach Region auch aufbereitetes Wasser aus Flüssen und Seen, also Oberflächenwasser. Und das Grundwasser wird auch manchmal aufgefüllt, indem Oberflächenwasser da reingeleitet wird, das vorher filtriert und gereinigt worden ist. Das nennt sich dann angereichertes Grundwasser. Und wenn es nun mal nicht regnet, dann werden all diese Speicher nicht mehr so richtig aufgefüllt.
Ist das denn auch der Grund, warum in manchen Regionen, zum Beispiel in Brandenburg, das haben wir in den Nachrichten gehört, das Wasser in den letzten Tagen zum Teil nur noch tröpfelnd so aus dem Hahn rausgekommen ist und die Leute deshalb jetzt nicht mehr ihre Gärten wässern dürfen?
Nee, nicht direkt. Also das Wasser ist grundsätzlich schon da, aber die Infrastruktur ist ein Problem unserer Wasserversorgung. Das Leitungsnetz und die Pumpen von Wasserwerken sind einfach nicht darauf eingestellt, dass die Leute plötzlich Unmengen von Wasser verbrauchen. Also alle gleichzeitig duschen abends und dann auch noch mit Leitungswasser ihre Gärten bewässern. Denn das verbraucht natürlich enorme Mengen Wasser. So ein Rasensprenger haut in der Stunde gern mal 800 Liter Wasser raus. Zum Vergleich, im Durchschnitt nutzt jeder Mensch in Deutschland rund 120 Liter am Tag. Also das ist dann wirklich schon eine große, große Menge mehr. Und deshalb ist es jetzt in einigen Kommunen verboten, den Garten zu gießen. Was aber in Zukunft noch eine größere Rolle spielen wird als Gartenbewässerung, ist tatsächlich die Landwirtschaft.
Weil durch die Dürre immer mehr Bauern ihre Felder bewässern müssen?
Ja,
oder wie ist das?
Genau. Das sagt Wasserexperte Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt. Bisher machen Nutzpflanzen, die bewässert werden müssen, an der gesamten Landwirtschaft in Deutschland nur einen sehr kleinen Teil aus. Das sind nur so 2,7%. Aber wenn es so weitergeht mit den heißen, trockenen Sommern und der Grundwasserspiegel nicht immer so schön nachkommt, dann wird der Anteil zunehmen von Pflanzen, die auch bewässert werden müssen. Und wenn die Bauern dann auch auf das Trinkwasser zugreifen, dann könnte es einfach schwierig werden mit der Wasserverfügbarkeit, wenn alle gleichzeitig so viel Wasser brauchen.
Das ist natürlich ein Dilemma, oder? Wie soll das denn weitergehen? Ich kann es ja auch nicht irgend alles vertrocknen lassen, haben wir nichts zu essen mehr.
Nee, man muss sich schon darauf einstellen. Auf jeden Fall muss man alles daran setzen, Wasser zu sparen, sagt auch das Umweltbundesamt. Auch in der Landwirtschaft gibt es ja viele Technologien, auch in Ländern, wo es sowieso knapp ist mit dem Wasser, bei der Bewässerung effizient vorzugehen. Im Garten, wenn wir jetzt mal hier bei uns bleiben, ne, im Moment bei den kleinen Leuten, dann ist es eigentlich recht einfach, Wasser zu sparen. Zum Beispiel nicht jeden Tag ein bisschen gießen, sondern lieber ab und zu eine größere Menge. Das am besten noch spät abends machen, weil das Wasser dann in der Kühle der Nacht einsickern kann in den Boden und weniger verdunstet. Und außerdem sollte man das Wasser auch immer direkt auf den Boden gießen, an die Wurzeln, nicht über die ganze Pflanze rüberschütten, ne, weil diese Wassertröpfchen auf den Blättern eher verdunsten und das ist dann auch eben wieder verschwendet. Und außerdem den Rasen nicht zu kurz schneiden. Besser als Rasen ist sowieso eine Wildblumenwiese.
Service- und Verbrauchertipps mit einem grünen Daumen von Verena von Keitz. Blumenwiese, klar.
Ja,
am besten den Dschungel noch.
Ja, aber
zu
die
Hause,
wächst
oder?
Auch höher. Das ist tatsächlich, also, ne? Sie sagen auch Städte inzwischen und Kommunen. Dann kann das Wasser besser sich am Boden halten und das macht dann auch weniger Arbeit. Und es ist gut fürs Kleinklima und bestimmt auch für die CO2-Speicherung.
Ja. Ich glaube dir das alles, ja. Du hast keinen Steingarten bei dir zu Hause, das ist einigen klar geworden schon jetzt. Wasser in Deutschland könnte in Zukunft knapp werden, weil man sich es teilen muss mit der Landwirtschaft. Jetzt ist noch alles gut, aber Verena von Keitz schlägt vor, mal ein bisschen Unkraut wuchern zu lassen, mal ein bisschen auf Dschungel zu machen zu Hause. Das ist gut für alle, für die Tiere.
Und du kommst dann ins Dschungelcamp zu mir nach Hause.
Die stechen dann alle, die Leute da.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Tim Wiese. Den kennt ihr entweder als ehemaligen Fußball-Nationaltorwart oder in seiner Zeit danach als Wrestler/Bodybuilder oder als Mensch, der gerne mit seinem proletigen Lamborghini immer wieder auffällt. Jetzt muss er 25.000 Euro Strafe zahlen, weil er sein Auto von einem Elektromarkt auf einem Behindertenparkplatz abgestellt hat. Damit hat er einen 91-jährigen Mann, der dort parken darf, den Platz weggenommen. Es kam zum Streit und Tim Wiese hat diesen Mann dann anscheinend auch noch beleidigt, deswegen jetzt diese Geldstrafe. Nur damit das hier an dieser Stelle ein für alle Mal klar verständlich ist. Der Parkplatz mit diesem Rolli-Symbol, egal ob auf dem Boden oder an einem Schild, der ist für Menschen mit Behinderung gedacht und für niemanden sonst. Sprechen wir drüber mit Laura Gehlhaar. Sie ist Autorin, Sozialpädagogin, bloggt über ihr Leben im Rollstuhl und berät Unternehmen in Sachen Inklusion. Und wir erwischen sie jetzt über Skype. Grüß dich, Laura.
Hallo, guten Abend.
Wie reagierst du, wenn du sowas siehst, dass jemand da falsch parkt?
Ich weise, wenn ich die Person noch erwische, weise ich sie freundlich darauf hin. Wenn ich sehe, dass das Auto schon geparkt ist und keine Fahrerin und kein Fahrer in Sicht ist, dann rufe ich doch sehr erbarmungslos den Abschleppdienst an.
Wie ist denn dein Gemütszustand? Regt dich das noch richtig auf oder hast du da mittlerweile schon resigniert?
Weder noch. Ich glaube, wenn ich mich richtig darüber aufregen würde, dann hätte ich jetzt sehr viele graue Haare inzwischen. Und resignierend kann ich mir gar nicht leisten oder zu resignieren. Ich handle dann einfach und dann werden da Konsequenzen auch getragen.
Und ist dein Gefühl, dass sich da zu wenige drüber aufregen und das deshalb noch oft passiert?
Ach Gott, da könnte man jetzt so ein generelles Problem daraus machen, dass Menschen mit Behinderung vielleicht generell noch zu sehr in dieser passiven Rolle sind und viel mehr aktiv ihre Rechte einfordern sollten. Aber ich plädiere unbedingt dafür, dass man sofort die Leute darauf hinweist, denn es ist nun mal so, Behindertenparkplätze sind mein Nachteilsausgleich und deren Nachteilsausgleich für Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen, die ein Auto benutzen.
Mhm. Welche Geschichten sind dir denn schon da passiert? Ist ja schon mal was untergekommen bei dieser Falschparkerei?
Ja, und zwar, ich habe mich einmal auf einen Behindertenparkplatz gestellt und dann kam sofort ein sehr aufmerksamer Herr zu mir rübergeeilt, zu meinem offenen Fenster, es war Sommer, der dann zu mir sagte, entschuldigen Sie, das ist ein Behindertenparkplatz. Und dann habe ich ihm meine blaue Plakette gezeigt, meine Parkplakette, und gesagt, ja, ich weiß. Und er meinte dann zu mir, oh Gott, Verzeihung, Sie sehen gar nicht behindert aus. Und ja, das ist so. Das
aber ist gut, so aber gut, aber ich meine toll, dass er sich, eigentlich gut, dass er erstmal so denkt, er muss da was kontrollieren, ne?
Genau, das finde ich wirklich toll. Das war für mich, jetzt wenn ich darüber nachdenke, ist das auf jeden Fall ein Ally sozusagen. Mhm. Also ein Mensch, der sich dafür einsetzt. Mhm. Genau.
Du hast dich auch schon ausgelassen auf deinen Kanälen, unter anderem auch auf Instagram zum Thema Toilette. Da gibt es nämlich ein ähnliches Problem. Da gibt es ein Schild drauf, das auch wieder mit dem Rolli eben symbolisiert, wer da drauf gehen darf. Manche Leute missachten das aber auch, weil sie sagen, ja gut, irgendwie Schlange an der Frauentoilette und diese Toilette ist eben frei, dann gehe ich da drauf. Warum ist das ein großer Fehler?
Schlangen gibt es aber auch vor Herrentoiletten.
Oh. Absolut. Entschuldigung, das war nicht richtig dargestellt, Laura. Also ich gehe nochmal zurück. Die Situation mit dem Rolli-Emblem drauf, Schlange vor der Herrentoilette. Warum ist es ein großer Fehler, dann die Abzweigung zu nehmen und auf die andere Toilette zu gehen?
Ich glaube, dass die Leute ganz einfach verstehen sollten oder verinnerlichen sollten, dass Behindertentoiletten sowie Behindertenparkplätze einfach der Nachteilsausgleich ist oder sind für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Also ich zum Beispiel als Rollstuhlfahrerin, ich habe gar keine andere Wahl, als diese Behindertentoilette zu benutzen. Ich kann nicht auf jede öffentliche Damentoilette gehen oder Herrentoilette gehen. Ich bin auf diesen großen Raum, auf den Platz, auf die Sauberkeit, ganz, ganz, ganz groß geschrieben, bin ich einfach angewiesen.
Warum? Was kann da beim Thema Sauberheit passieren?
Na, man muss sich das so vorstellen, dass ich, wenn ich mich übersetze von meinem Rollstuhl auf den Kackstuhl, dass ich mich dann überall festhalten muss und meine Hände einfach überall anpacken müssen, damit ich Stabilität habe.
Infektionsgefahr.
Und dann natürlich, so ist es, genau. Und sowieso bei Menschen mit Behinderung und viele chronische Erkrankungen neigen auch einfach dazu, dass man sich schnell mit irgendwelchen Dingen ansteckt. Und Sauberkeit ist auf Behindertentoiletten ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Also, wir halten fest, sowieso niemand sollte da hingehen, der nicht zugewiesen ist. Und du empfindest es als Nachteilsausgleich. Das habe ich vernommen. Laura Gehlha, Autorin, Sozialpädagogin, berät Unternehmen in Sachen Inklusion. Und ihr Instagram-Account nennt sich Frau Gehlha. Sehr zum Empfehlen. Danke dafür, fürs Gespräch und einen schönen Freitagabend noch.
Vielen Dank, ebenso.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.